Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Die Kriminalität nimmt nach Jahren des Rückgangs in Deutschland wieder zu, sagt die aktuelle Kriminalstatistik. Und eine Sache, die da besonders auffällt, der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Zahl der Tatverdächtigen, der steigt. Bei der Verbreitung von Kinderpornografie zum Beispiel liegt der Anteil von Minderjährigen, die Bilder und Videos verbreiten, bei rund 40%. Das Bundeskriminalamt schätzt, dass die Zahl deswegen so hoch ist, weil viele Kinder und Jugendliche oft gar nicht wissen, was sie da machen. Wir sprechen gleich mit einer Schulleiterin darüber, welche Erfahrungen sie da gemacht hat und was wir alle tun können, um Kinder zu schützen. Vorher hören wir Dirk-Oliver Heckmann aus unserem Hauptstadtstudio mit den Details zu den steigenden Zahlen insgesamt.
Für das Jahr 2022 weist die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, rund 5,6 Millionen Straftaten aus. Das sind 11,5% mehr als im Vorjahr. Ein Grund für die niedrigeren Zahlen in den vergangenen Jahren waren die Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Aber auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Zahl der Straftaten an um insgesamt 3,5%. Innenministerin Nancy Faeser.
Das ist ein deutlicher Anstieg. Wir sehen, in welchen Bereichen wir handeln müssen. Und trotzdem gilt weiterhin, wir sind ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land.
Das zeige ein Blick auf die langfristige Kriminalitätsentwicklung, so Faeser. Vor 10 Jahren sei die Kriminalität mit 6 Millionen Straftaten deutlich höher gewesen. Der jetzige Anstieg komme nicht überraschend. Das Ende der Corona-bedingten Maßnahmen lasse auch die Kriminalität wieder wachsen, so Faeser. Sorgen mache die wachsende sexualisierte Gewalt gegen Kinder, so Faeser. Bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen habe man einen Anstieg von 8% verzeichnet.
Diese Entwicklung müssen wir stoppen. Kinder sind die Verwundbarsten in unserer Gesellschaft. Sie zu schützen, hat für mich höchste Priorität.
Auf EU-Ebene setzt sich Faeser für eine europäische Verordnung ein, die Provider in die Pflicht nimmt, damit Missbrauchsdarstellungen entdeckt, gelöscht und die Täter verfolgt werden können. Kinder sind nicht nur Opfer von Straftaten, auch unter den Tatverdächtigen sind jetzt mehr Personen unter 14 Jahren. Hier gab es verglichen mit dem Vorjahr einen Anstieg von mehr als einem Drittel. Neu ist, Kinder und Jugendliche teilen, oft ohne Kenntnis eines strafrechtlichen Hintergrundes, Kinder- und Jugendpornografische Bilder und Videos über soziale Medien und verbreiten sie somit. Der Anteil der unter 18-jährigen Tatverdächtigen liegt bei diesem Delikt bei über 41%.
Die Kriminalität nimmt nach Jahren des Rückgangs wieder zu und im Bereich von Kinder- und Jugendpornografie fällt den Behörden auf, dass vor allem Kinder und Jugendliche selbst Bilder teilen, ohne sich offenbar der Strafbarkeit bewusst zu sein. Der Anteil der minderjährigen Tatverdächtigen liegt bei rund 40%. Was für eine Zahl. Silke Müller ist bei uns, um diese Zahl einzuordnen. Sie ist die Leiterin der Waldschule Hatten. Das ist eine Oberschule in Niedersachsen. Und Anfang Mai erscheint ihr Buch »Wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Missbrauch, Rassismus. Der verstörende Alltag im Klassenchat«. Hallo Frau Müller.
Hallo Herr Rammel, ich grüße Sie.
Was haben Sie alles erlebt, dass Sie vom verstörenden Alltag sprechen?
Tatsächlich ist es genau das, was in der Kriminalstatistik jetzt auch aufgezeigt wird. Das heißt zum einen natürlich sehr sexualisierte und pornografische Videos und Darstellungen, zum anderen aber auch Gewaltdarstellungen tatsächlich und eben Darstellungen, die Kinder degradieren, die Kinder demütigen an bestimmten Stellen und wo sie selber in einem für sich gefühlt rechtsfreien Raum auch sehr rechtsfrei agieren.
In welchem Alter geht das los?
Naja, wir haben Kinder im Alter von 10, wenn sie zu uns kommen, und 16, wenn sie dann ungefähr die Schule verlassen. Und ich sag mal so, ganz gefährdet sind natürlich die Jahrgänge 5, 6, 7, möglicherweise auch noch 8. Das heißt, die 10- bis 13-, 14-Jährigen, wo tatsächlich die Anfangsberührungen stattfinden mit sozialen Netzwerken, wo sie sich versuchen auszuprobieren und wo sie eben keine helfende Hand von Erwachsenen im Netz erleben, sondern viele Dinge mit sich selber ausmachen müssen.
Diese helfende Hand, wer könnte das sein? Die Eltern höchstwahrscheinlich, aber auch die Schule?
Na, ich glaube, dass wir da von einer ganz, ganz großen Dimension und einem gesamtgesellschaftlichen Blick sprechen müssen. Frau Faeser hat es gesagt, ne? Es ist die vulnerabelste Gruppe in unserer Gesellschaft. Und tatsächlich hilft es nicht, Verantwortung hin und her zu schieben im Sinne von, oh, wir brauchen jetzt unbedingt ein Fach Medienkunde, das alles hilft oder heilt. Es hilft auch nicht, die Verantwortung komplett auf, übrigens selber auf medieninkompetente Eltern, das ist vorwurfsfrei gemeint, zu schieben, weil wir selber alle ohne Medienkompetenz ja aufgewachsen sind. Und tatsächlich brauchen Kinder eigentlich auch schnellstmöglich eine möglicherweise justiziable Begleitung im Netz, sprich eine Online-Wache. Das ist eine große Forderung, die auch Professor Rüdiger lange, lange Zeit als Leiter der Polizeihochschule Brandenburg schon stellt. Denn Kinder sagen, auf der Straße können wir immer um Hilfe rufen oder könnten irgendwie die Polizei rufen und im Internet sind wir komplett allein. im Internet ist respektive, Entschuldigung, mit sozialen Netzwerken gleichzusetzen.
Wie stellen Sie sich denn diese Online-Wache vor? Auf dem Handy quasi eine Art Warn-App oder was könnte das sein?
Ja, tatsächlich. Also sowas leicht zu bedienen ist, dass man sagt, okay, irgendwo gibt es immer einen Hilfe-Button, so wie bekannt ist, dass man 110 wählen kann. Dass Kinder im Zweifel, wenn sie sagen, okay, ich habe hier irgendwie gefährdende Inhalte, verstörende Inhalte oder irgendwas, was mich wirklich ängstigt, wo sie dann tatsächlich schnellstmöglich um Hilfe mittels meinetwegen einer App, mittels eines Buttons quasi drücken könnten, dass sich dann ein Online-Polizist oder möglicherweise auch erstmal Streetworker, Sozialarbeiter, wie auch immer, sprich moderierend, zuschaltet, um die Kinder zu begleiten.
Das gibt's noch nicht. Was tun Sie denn jetzt, wenn Sie sowas mitkriegen?
Ich glaube, tatsächlich ist es ganz wichtig, dass wir da verschiedene Dimensionen erkennen. Einerseits müssen wir Kinder, das gilt für Schule, das gilt aber auch für Elternhaus, ernst nehmen. Und wenn wir sie ernst nehmen, müssen wir selber erstmal Kenntnisse aufbauen. Das heißt tatsächlich, ich empfehle jedem, legt euch einen Account an bei diesen Netzwerken, wo die Kinder unterwegs sind. Auch wenn es mega anstrengend ist in einer Zeit, wo man sowieso sehr belastet ist. Spielt Online-Games, die Kinder spielen, um die Mechanismen dahinter zu verstehen, um mit Kindern auf Augenhöhe diskutieren zu können, um Vertrauen zu schaffen. Das heißt trotzdem, dass die Kinder an einer bestimmten Stelle sagen, Mann, mit Mama und Papa zu sprechen, weiß ich auch nicht genau. Aber dann sollte man als Elternteil sich zumindest so fit machen und auch in der Schule fit machen, dass man möglicherweise sich beliest, dass man mal ein bisschen recherchiert. Da gibt es tolle Initiativen, wie die Initiative Weitblick. Ich empfehle auch Professor Rüdiger, meinetwegen auf Instagram zu folgen. Da bietet er guten Content, um sich fit zu machen. Und tatsächlich auch, dass Elternhaus und Schule sich immer gegenseitig befruchten. Sprich, Schule muss ganz, ganz dringend Medienabende anbieten für Eltern, um ein Bewusstsein zu schaffen, was da eigentlich los ist. Und Schulen empfehle ich, eine Social Network Sprechstunde als Beratung an ihren Schulen einzuführen.
Was ist denn Ihr Eindruck von den Eltern bei Ihnen jetzt? Wie bereit sind die, sich darauf einzulassen? Das ist natürlich auch, also so stelle ich es mir zumindest vor, ein riesiges Tabuthema, auch nur daran zu denken, dass das eigene Kind solche Inhalte verbreiten könnte.
Absolut, aber je mehr Betroffenheit wir schaffen, das heißt, je mehr wir selber einen Blick in diese Welt haben und je mehr selber wir da reinschauen, desto größer tatsächlich an der Stelle wird die Bereitschaft, was zu tun und zu handeln und die Hand auszustrecken und zu sagen, okay, ich muss mein Kind begleiten, aber dazu muss ich erstmal verstehen, wie ich sie begleiten kann. Und das bedeutet wieder, ich muss kompetent sein, um auf Augenhöhe zu sprechen.
Jetzt nehmen wir an, das ist alles in einem speziellen Fall nicht geschehen und ein Kind ist Opfer geworden. Wie geht man mit so einem Kind um? Was macht man?
Das macht mir ganz große Sorgen, denn ich glaube, das ist das, was ich auch in meinem Buch schildere, dass wir letztlich damit umgehen müssen, das Sehen von Kindern, und die sind ja sehr verletzlich angegriffen werden. Und wenn ein Kind erstmal Opfer ist, beispielsweise von sexualisierter Gewalt, auch möglicherweise unter Mitschülern, so dieses klassische im Pubertätsalter, lernen sich zwei kennen, machen auch virtuelle Erfahrungen im Sinne von, dass einer dem anderen sagt oder der anderen sagt, schick mir mal ein Nacktfoto von dir, und man macht das und das wird möglicherweise später gegen das Kind verwendet, dann sind das teilweise Schäden, die psychische Schäden, die schwer zu heilen sind, wo man das Kind wirklich sehr intensiv begleiten muss, viele Gespräche führen muss, sozialpädagogisch und möglicherweise auch psychologisch andocken muss. Das heißt, dann, wenn es passiert, ist es ja leider schon dieses sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen, weil diesen Fall holen wir nicht mehr zurück. Und das ist eben das Gefährliche am Mechanismus sozialer Netzwerke im Sinne von, das Netz vergisst nie.
Und diese Kinder und Jugendlichen, die dann Täter geworden sind, wie erklären die sich?
Ich glaube, das ist ein großes Versagen von unserer Erwachsenenwelt, weil Kinder natürlich, also wir, oder anders angefangen, wir unterteilen analoge und digitale Welt. Das tun Kinder nicht. Für sie gehört das digitale Miteinander und das digitale Interagieren auf sozialen Netzwerken zu ihrer Lebenswelt. Und wir haben tatsächlich als Erwachsene verpasst, immer dann, wenn Menschen interagieren, so ist es hier auf der Raum, müssen ja sozusagen Rechte, Regularien und Übereinkünfte getroffen werden. Und das haben wir in sozialen Netzwerken verpasst. Und Kinder nehmen diesen Bereich als rechtsfrei für sich wahr. Das heißt, sie wissen zwar, was sie dürfen und was nicht dürfen, ganz oft durch tolle Präventionsprogramme, die wir bundesweit haben. Und tatsächlich ist diese Welt aber für sie so unbegleitet, dass sie sich gar nicht als Täter wahrnehmen. Und ich glaube, wir müssen aufhören, und die Kriminalstatistik müssen wir ganz vorsichtig lesen, Kinder zu kriminalisieren, weil sie in dem Moment, wo sie handeln, null Bewusstsein dafür haben, wie strafbar ihr Handeln und welche übrigens moralischen und psychosozialen Konsequenzen ihr Handeln hat.
Silke Müller hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist die Leiterin der Waldschule Hatten. Das ist eine Oberschule in Niedersachsen. Und sie hat ein Buch geschrieben, das im Mai kommt. Wir verlieren unsere Kinder, heißt es. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Und wir haben darüber gesprochen, dass immer mehr Minderjährige bei der Verbreitung von Kinderpornografie maßgeblich beteiligt sind. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Müller.
Sehr gerne. Danke für das Interesse.